Wir sind heute hier zusammengekommen, um Leben und Tod von Jesus Christus zu gedenken. Es war ein unerwarteter Tod. Niemand hatte damit gerechnet, dass es so enden würde. Er hatte es angekündigt. Er hatte darauf hingewiesen, dass er sein Leben für uns geben würde. Niemand hatte wirklich damit gerechnet. Aber letztlich kam alles, wie es kommen musste. Denn schließlich lesen wir in Johannes 19, Vers 16, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Aber wie hatte es nur so weit kommen können? Es ging damit los, dass Jesus allen Warnungen zum Trotz nach Jerusalem kam. Damit hatte niemand gerechnet. Es war erst 5 Tage her, dass die Menschen in Jerusalem Jesus als ihren Messias gefeiert hatten. 3 Jahre lang war Jesus durch Israel gereist. Er hatte gepredigt, gelehrt, Kranke geheilt und Hungrige gespeist. Er hatte Stürme gestillt und Dämonen ausgetrieben. In dieser Zeit hatte er die Herzen der Menschen gewonnen. Und er hatte die religiösen Führer der damaligen Zeit vor den Kopf gestoßen. Aber wenn am vergangenen Sonntag jemand unter den Anwesenden auf einen Sieger in diesem Konflikt gewettet hätte, dann hätte er ganz sicher auf Jesus gesetzt. Die Herzen der Menschen flogen ihm zu. Das Volk war auf seiner Seite. Und wer das Volk auf seiner Seite hat, der würde doch letztlich gewinnen, oder? Lasst uns nachlesen, wie Johannes die Ereignisse dieses Tages beschrieben hat. Wir finden seinen Bericht in Johannes 12, Vers 12 und 13. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Die Experten erkannten den Einzug Jesu an diesem Tag als die Erfüllung einer uralten Prophezeiung. Hunderte von Jahren zuvor hatte der Prophet Sacharja in Sacharja 9, Vers 9 geschrieben: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und obwohl es in der folgenden Woche ein paar Problemchen gab, als Jesus den Tempelhof von den Händlern und Geldwechslern säuberte und die religiösen Führer verurteilte, obwohl es diese Problemchen gab, schien die öffentliche Meinung auf Jesu Seite zu sein. Und als die Zeit für das Passahmahl kam, fühlten die Jünger, dass sie unmittelbar vor einem historischen Ereignis standen. Sie fühlten, dass dies der Zeitpunkt sein würde, an dem Jesus seine Pläne ankündigen würde. Seine Pläne, die Römer zu stürzen und das Königreich Davids wieder aufzurichten. Denn das war es, was man vom Messias erwartete. Aber trotzdem hieß es nur wenig später, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Denn es kam anders als erwartet. Es war ein wahrhaft unerwarteter Sonntag gewesen, als Jesus feierlich in Jerusalem einzog. Aber noch unerwarteter waren die Geschehnisse, die darauf folgten. Aber greifen wir die Geschichte erst einmal in Lukas 22, Vers 7 und 8 auf, wo es dann heißt: Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Leisten wir Jesus und den Jüngern beim Abendmahl Gesellschaft. Es war kein normales Abendessen, das sie miteinander einnehmen wollten. Es war das jüdische jährliche Passahmahl. Das Fest, bei dem die Juden daran denken, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und wie ein Lamm stellvertretend für die Erstgeborenen der Israeliten starb. Es war kein alltägliches Fest, das sie feierten, aber es war auch nichts Ungewöhnliches. bis Jesus das Unerwartete sagte. In Lukas 22, Vers 14 bis 18 lesen wir: Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Wir feiern bei uns in der Gemeinde gewissermaßen ein selbstbestimmtes Abendmahl. Das bedeutet, ihr entscheidet selbst, ob ihr bereit dazu seid, daran teilzunehmen oder nicht. Das ist es, wozu uns der Apostel Paulus auffordert. Er weist darauf hin, dass wir jedes Mal, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, den Tod Jesu verkündigen. Und zwar so lange, bis er wiederkommt. Und er schreibt, dass sich all die, die unwürdig von dem Brot essen oder aus dem Kelch trinken, am Leib und am Blut Jesu versündigen. Deshalb sollst du dich prüfen, bevor du das Brot isst und aus dem Kelch trinkst. Denn wenn du das Brot isst oder aus dem Kelch trinkst, ohne den Leib Christi zu ehren, isst und trinkst du dir selbst zum Gericht. Anders ausgedrückt, es geht dabei um die Frage, ob du deine Sünden bei Jesus abgegeben und ihm die Herrschaft über dein Leben übertragen hast. Wenn du das getan hast, dann darfst du jetzt Brot und Saft bereitlegen und mit mir gemeinsam feiern. Denn genauso wie wir ein selbstbestimmtes Abendmahl feiern, feiern wir momentan ein selbstbereitetes Abendmahl. Das bedeutet, du musst selbst in die Küche gehen und dir Brot und Saft holen, da ich dir das leider nicht per Zoom reichen kann. Aber bevor wir miteinander feiern, möchte ich uns allen gern etwas Zeit geben, damit wir im Stillen mit Gott klären können, was noch zu klären ist. Und damit wir unsere Beziehung zu ihm in Ordnung bringen können. Ich gebe euch weiter, was wir aus der Bibel über das Abendmahl wissen. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und er dankte dafür. Dann brach er es in Stücke und er sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Esst davon zur Erinnerung an mich. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du an diesem besonderen Tag vor so vielen Jahren deinen Leib für uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und dein Leben gegeben hast, damit wir leben können und damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns segnest und dass du dieses Brot segnest, wenn wir davon essen. Christi Leib, für dich gebrochen. In gleicher Weise nahm Jesus den Kelch mit dem Wein. Und er sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und seinem Volk. Ein Bund, der mit meinem Blut bestätigt wurde. So oft ihr davon trinkt, tut dies zur Erinnerung an mich. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dort am Kreuz dein Blut für uns vergossen hast. Ich danke dir dafür, dass du uns mit deinem Blut reingewaschen hast. Ich danke dir dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass wir all das, was uns belastet und all das, was uns von dir trennt, dir abgeben können. Und dass du dafür bezahlt hast, dass du das auf dich genommen hast, damit wir nach unserem Tod zu dir kommen können. Ich danke dir dafür und ich bitte dich darum, dass du uns segnest und dass du diesen Saft oder diesen Wein segnest, wenn wir davon trinken. Amen. Christi Blut für dich vergossen. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Teilhabe am Blut Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht eine Teilhabe am Leib Christi? Weil es ein Brot ist, sind wir, die wir viele sind, ein Leib. Denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Das waren unerwartete Worte, die Jesus bei diesem Abendessen an seine Jünger richtete. Aber nicht alle blieben bis zum Ende da. Bevor die Feier beendet war, war einer der Jünger verschwunden. Und nur wenig später lesen wir, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Nach dem Abendmahl gingen sie in den Garten Gethsemane, wo wir die Geschichte in Lukas 22, Vers 54 bis 57 wieder aufnehmen. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und so begann dieses Wochenende, in dem einer der zwölf Jesus verriet, die Behörden ihn verhafteten und sein bester Freund leugnete, ihn jemals gekannt zu haben. Das war unerwartet. Ein treuloser Freund. Niemand hatte gedacht, dass es so ablaufen würde. Das Wochenende hatte einen mehr als unerwarteten Anfang. Es war unerwartet, dass Jesus von einem seiner Jünger verraten wurde. Und es war auch unerwartet, dass er von allen seinen Freunden, nicht nur von Petrus, im Stich gelassen wurde. Doch es war nicht nur in diesem Sinne unerwartet. Denn während einer seiner Jünger Jesus verriet und ihn ein anderer seiner Jünger verleugnete, hatte Jesus einen mehr als unerwarteten Fürsprecher. Und auch der hatte nicht damit gerechnet, als sein Tag begann. Es war der römische Statthalter von Israel, Pilatus. Wie an vielen anderen Tagen würde er auch an diesem Tag einige Leute zum Tode verurteilen. Das war zumindest zu erwarten. Doch an diesem ungewöhnlichen Tag kam ein außergewöhnlicher Gefangener. Nachdem Jesus verhaftet worden war, wurde er vor die Priester geführt und dort verhört. Aber sie konnten ihm nichts vorwerfen, bis der hohe Priester Jesus schließlich in Matthäus 26, Vers 63 fragte: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus bejahte es. Und unmittelbar darauf lesen wir: Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiterer Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Und so wurde Jesus als Gotteslästerer angeklagt. Aber sie konnten Jesus nichts antun. Sie durften es nicht. Das durften nur die Römer. Also schickten sie ihn zu Pilatus, um ihn dort verurteilen zu lassen. Aber Gotteslästerung war eine religiöse Angelegenheit. Und Pilatus interessierte sich nicht für religiöse Schwierigkeiten. Und so lesen wir in Lukas 23, Vers 2: Die Priester fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König. Plötzlich veränderte sich die Anklage von Gotteslästerung zu Hochverrat. Aber Pilatus sah keine Beweise dafür. Also erhöhten die Juden den Einsatz und sie sagten ihm in Vers 5, er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Aha, Jesus wiegelte also das Volk auf. Aufruhr. Ernsthaft? Aber dann sah Pilatus einen Ausweg. Er wollte Jesus nicht töten, aber er wollte die religiösen Führer auch nicht verbrennen. Und so lesen wir in Lukas 23, Vers 6 und 7. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Wenn ich mich nicht drum kümmern will, schiebe ich den schwarzen Peter halt einem anderen zu. Sollte sich halt König Herodes darum kümmern. Uns wird berichtet, dass Herodes von Jesus gehört hatte und ihn treffen und ihn ein Wunder vollbringen sehen wollte. Aber Jesus würdigte Herodes nicht einmal mit einer Antwort. Und so zog ihm Herodes ein Purpurgewand an und schickte ihn zurück zu Pilatus. Er fand Jesus einfach nur lästig. Und so landete Jesus schon wieder bei Pilatus. Was sollte Pilatus jetzt tun? Er sah die religiösen Führer und den von ihnen aufgehetzten Mob, der forderte, dass Jesus hingerichtet werden sollte. Aber er konnte keine Beweise gegen Jesus finden. Und Herodes hatte das auch nicht gekonnt. Mitten im Geschehen tauchte dann auch noch Pilatus' Frau auf und erzählte ihm von einem Traum, den sie über Jesus hatte. Und sie erzählte Pilatus, dass er ihn freilassen sollte. Und Pilatus versuchte es. Er sagte der Menge, dass er als Geste des guten Willens, weil es ja das Passafest war, einen Gefangenen freilassen würde. Er stellte Jesus neben einen bekannten Mörder namens Barabbas und bot der Menge an, zu wählen, wer freikommen sollte. Er dachte, das sei ein Kinderspiel. Aber der angestachelte Mob schrie, lass Barabbas frei, kreuzige Jesus. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Und daher ließ Pilatus Jesus mit einer stählernen Peitsche auspeitschen. Aber auch das befriedigte den Blutrausch der Menge nicht. Schließlich kehrte Pilatus in seiner Frustration zur Menge zurück. Und wir lesen in Matthäus 27, Vers 24. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu. Und so überließ er es der Menschenmenge, was mit Jesus geschehen sollte. Die Verantwortung liegt bei euch. Was wollt ihr mit diesem unschuldigen Mann machen? Fragte er. Und sie forderten, dass Jesus gekreuzigt würde. Er war ein unerwarteter Fürsprecher. Aber er hielt nicht stand. Schließlich gab Pilatus den Forderungen der Menge frustriert nach. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Aber nicht nur Pilatus erlebte einen unerwarteten Tag. Auch ein anderer hatte es so nicht kommen sehen. Für ihn hatte der Tag mit dem alltäglichen Horror eines Gefangenen begonnen. Eines Gefangenen, dessen letzte Stunde geschlagen hat. Man nannte ihn einen Dieb und einen Verbrecher. Wir wissen nicht, was er getan hatte, um den Tod zu verdienen. Aber der Tod war sein Urteil. Und nicht nur irgendein Tod. Er war einer der drei, die an diesem Tag auf dem Hügel Golgatha sterben sollten. Am Kreuz. Der römische Politiker Cicero beschrieb die Kreuzigung als grausamste und abscheulichste Strafe. Einen römischen Bürger zu fesseln, ist ein Verbrechen. Ihn auszupeitschen, ist eine Abscheulichkeit. Ihn zu töten, ist beinahe Mord. Ihn zu kreuzigen ist, was? Es gibt kein passendes Wort, das eine so grausame Tat beschreiben könnte. Aber da waren sie, ausgezogen, ausgepeitscht und an Kreuze genagelt, um in der heißen Sonne zu hängen und einen langsamen und qualvollen Tod zu erleiden. Das hatte er erwartet. Er hatte es schon öfter gesehen und er hatte immer gewusst, dass Rom keine Gnade zeigen würde, wenn seine Verbrechen ihn einholen würden. Aber unerwartet war das, was geschah, als er am Kreuz hing. Lasst uns die Geschichte in Lukas 23, Vers 39 bis 43 fortsetzen. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, wenn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hatte niemand erwartet. Wir wissen nicht viel über den Verbrecher, der an diesem Tag neben Jesus hing. Wir wissen nicht, was er getan hatte, um diese Hinrichtung zu verdienen. Seine Bitte an Jesus wird nur in Lukas Kapitel 23 aufgezeichnet. Einen Namen bekam er erst im Lauf der Tradition zugeschrieben, Dismas. Wir wissen nicht mehr als das, was wir in diesen Versen lesen. Eine unerwartete Begegnung eines Verbrechers mit Jesus. War dies eine zufällige Begegnung oder göttlicher Plan? Wir werden es so genau vielleicht nie erfahren. Allerdings können wir im Verhalten dieser beiden Verbrecher die Entscheidungen sehen, die die Menschheit immer wieder trifft. Der eine entschied sich, Jesus zu verhöhnen und zu verspotten. Er lehnte Jesus ab. Er weigerte sich, sein Leben in die Hände eines anderen zu legen und verlor es damit. Der andere entschied sich, die Gnade dessen anzunehmen, der neben ihm hing, und gewann damit ewiges Leben. Wir lesen die verzweifelten Worte, Jesus, denke an mich. Und wir kennen auch die wunderbaren Worte Jesu, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und somit gab es an diesem Tag einen unerwarteten Bekehrten. Einen Bekehrten, dem wir nacheifern sollten. Auch sie hatte das nicht erwartet. Aber ehrlich gesagt hatte sie auch nicht mit den Ereignissen gerechnet, die 33 Jahre zuvor passiert waren. Maria war noch ein Teenager, als ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde. Verlobt mit dem Zimmermann des Dorfes war Maria ihrem Gott und ihrem Glauben verpflichtet. Sie war als gottesfürchtiges Mädchen bekannt. Als ihr ein Engel erschien und ihr sagte, dass sie den Sohn Gottes in ihrem Schoß tragen würde, hatte sie nur einen einzigen Einwand. Wie kann das sein, wenn ich doch noch Jungfrau bin? Die Antwort finden wir in Lukas 1, Vers 35 bis 37. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. An diesem Tag wurde Marias Leben auf den Kopf gestellt. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Verheißung war, dass das Kind, das sie als Jungfrau zur Welt bringen würde, der Sohn Gottes sein würde, gezeugt vom Heiligen Geist und gesandt, um sein Volk zu retten. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria wusste, dass Jesu Leben einen entscheidenden Wendepunkt darstellen würde und dass er die Welt verändern würde. Maria hatte zugesehen, wie ihr Sohn die Hungrigen gespeist, die Kranken geheilt und den Sündern vergeben hatte. Aber sie konnte nicht glauben, wie die Geschichte ausgehen würde. Nichts hatte sie darauf vorbereitet. Denn wieder wurde ihre Welt auf den Kopf gestellt, als sie mit ansehen musste, wie ihr Erstgeborener zu Unrecht beschuldigt, geschlagen und gedemütigt wurde. Sie musste mit ansehen, wie ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gesetzt wurde. Und sie musste zusehen, wie er an ein Kreuz genagelt und dem Tod überlassen wurde. Wir finden das Ende der Geschichte in Johannes 19, Vers 25 bis 30. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sprach er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. So hatte Maria das nicht erwartet. Nicht das Kreuz, nicht den neuen Sohn und schon gar nicht dieses Ende. Doch während seine Mutter am Fuß des Kreuzes stand, gab Jesus bereitwillig seinen Geist auf und der Tag endete mit einem unerwarteten Tod. Es war wahrlich ein unerwarteter Freitag. Es hatte wohl niemand damit gerechnet, dass es so ablaufen würde. Es gab unerwartete Ereignisse, unerwartete Freunde und einen unerwarteten Bekehrten. Und es gab noch viele andere unerwartete Dinge, auf die ich aus Zeitgründen nicht mehr eingehen kann. Wir lesen auch von einer unerwarteten Fußwaschung, bei der der Meister seine Jünger Demut lehrte. Wir lesen von einem unerwarteten Gebet im Garten Gethsemane, das alles erst in Gang brachte. Wir lesen von einem unerwarteten Zeugnis des römischen Hauptmanns, der bezeugte, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Doch letztlich endet die Geschichte mit einem unerwarteten Tod. Zumindest vorerst. Denn ob die Geschichte für dich persönlich an dieser Stelle mit dem unerwarteten Tod endet, ist deine Entscheidung. Du kannst dich wieder für einen Verbrecher an Jesu Seite entscheiden und Jesus ablehnen. Dann wird dein Leben ein Ende nehmen, das alles andere als unerwartet ist. Aber wenn du dich wieder andere Verbrecher an Jesus wendest und dich von ihm retten lässt, dann wird dein Leben nach deinem Tod eine unerwartete Wendung nehmen. Und auch du wirst bei Jesus aufwachen. Es ist deine Entscheidung. Und diese Entscheidung beeinflusst, ob du am Sonntag etwas Unerwartetes zu feiern hast oder nicht. Also entscheide weise, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und daher musst du auch immer das Unerwartete erwarten. Amen.